Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ihr Lieben, schön wieder hier zu sein. Mein Name ist René Mühe, ich bin Pastor in der FEG Bruchmühlen, gar nicht so weit von hier. Und die meisten haben zumindest schon mal was gehört von uns. Viele Gesichter kenne ich noch, nicht alle, nicht so viele. Ich habe auch was mitgebracht. Ich habe heute Morgen nochmal nachgedacht und überlegt, das Thema, das muss ich auch veranschaulichen, beziehungsweise ist nicht so gekommen, es war andersrum. Erst kam das also stand alles und dann kamen noch ein paar Gedanken dazu. Es ändern sich ja auch Atmosphären. Also ich bin hier vor 4 Jahren, glaube ich, sind wir hier rausgegangen, um die Gemeindegründung in Bruchmühlen so ganz zu machen und waren dann nicht mehr regelmäßig da. Und dann seitdem sind wir jetzt nur 12 Kilometer weiter. Immer wieder mal zum Gottesdienst zu Besuch oder eben auch zur Predigt. Und ich dachte, ich lasse euch mal teilhaben an meinem Winter. Mein Winter war sehr, sehr dunkel. Da sind so viele Lebensbereiche irgendwie aufgebrochen, die... Und wenn man dann einmal in so einer Depri-Phase ist, ich habe das schon mal gelesen oder von jemandem gehört, ich hoffe nicht erlebt, dann ist irgendwie... Dann wird alles dunkel. Da hat man so eine dunkle Brille auf und egal, was man sich anguckt im eigenen Leben, das ist dunkel. Nennen Lebensbereich... Und es hat sich kacke angefühlt. So war das. Also irgendwas. Finanzen. Ach, irgendwie ätzend. Immer eng, immer nicht genug. Total blöd. Was ist noch ein Lebensbereich? Ehe, ja. Meine Frau ist da, ja. Aber ich habe ja gesagt, ich habe die dunkle Brille schon aufgehabt, ja. Also, ja. Ja, war auch nicht so. Muss ja nicht an der Frau liegen, ne? Was haben wir noch? Schlafen. Ja, Bett. Wenn das irgendwann unausgeglichen ist, bei mir reicht in der Regel irgendwie eine Nacht. Wenn die blöd war, dann ist irgendwie, dauert das eine Weile, bis sie das wieder eingependelt hat. Das war unbefriedigend, war ätzend. Nenn Lebensbereich, und ich habe gedacht, alles kacke. War irgendwie alles doof. Das hat so meinen Winter ganz stark geprägt. Und diesen Winter haben wir dann auch unserem Sohn irgendwann zum Geburtstag etwas gekauft. Und ich weiß nicht, wie ihr das so macht, aber bei uns dürfen die Kinder ein paar Wochen vorher auch schon mal so Wünsche nennen. Und naja, unsere Söhne tun das auch in großer Erwartung. Manchmal sind die Erwartungen größer als die Möglichkeiten der Eltern, aber das regelt sich dann irgendwie immer. Naja, auf jeden Fall, jetzt diesen Winter war bei uns so ganz hip, Nerf-Pistolen. Kennt ihr das? Einige. Und die anderen, ihr werdet heute was lernen. Nerf-Pistolen, das müsst ihr kennen. Okay? Wer das nicht kennt, der hat eine Lücke. Die wird aber gleich geschlossen. Also. Es gibt so viele schöne Nerf-Pistolen, so unterschiedlicher Art, dass es eigentlich schade wäre, nur irgendwie eine zu kaufen. Mal abgesehen davon, dass wir auch ein paar mehr Jungs im Haus haben als nur einen und mehr als nur Kinder. Auf jeden Fall, wir haben bei eBay eine Kiste gekauft mit Nerf-Pistolen, gebrauchte. Ja, ich habe die mal mitgebracht. Ich habe gehofft, meine Kinder gehen in den Kindergottesdienst, damit es keinen Streit gibt. Aber ich habe sie auch geladen. Also für den Fall, dass jemand einschläft oder sich beschwert. Das sind Nerf-Pistolen. Da steckt man hier so Gummipfeile rein, so Schaumstoff, Gummiteile, und mit denen kann man schießen. Auch ziemlich weit eigentlich. So, ja. Und also wir haben eine ganze Kiste gekauft, weil wir dachten, nur eine ist irgendwie doof. Also die kosten ja auch ein bisschen was. Und jetzt wisst ihr ja selber, wie ist das, wenn man eine Kiste von Sachen kauft, gebraucht? Könnt ihr euch denken, wie das ankommt? Kommt, junge Leute, junge Väter. Was ist, wenn man gebrauchte Sachen kauft? Was? Ja, also ausprobieren. Ja, 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 klar. Ja, genau. Was denn? Ja, also wir haben sie ausgepackt und wir haben gemerkt, oh Mensch, hier steht noch ein Name drauf. Dann hatten wir noch ein paar andere. Da fehlte eine Abdeckung. Bei noch einem Ding, da wusste ich gar nicht, wie bedient man das Ding, wie lädt man die. Also die werden schon komplexer, also mit der Größe. Das hier ist noch einfach. Und am Abend vorher, oh, wie wird das? Wie wird das? Und ich sag mal, ich bin emotional sehr flexibel und meine Söhne haben etwas davon gelernt oder mitbekommen. Und der Sohn, der Geburtstag hatte, das ging an dem Tag, morgens aufstehen und die ganzen Geschenke sehen, das ging. Und dann kam so erstes Ausprobieren und erste Rückschläge. Ich weiß nicht, ob ihr... Ne? Irgendwie Geburtstage sind immer anstrengend für alle Beteiligten. Und das ging den Tag so mehrfach hoch und runter, weil wir bei einigen nicht wussten, wie funktioniert's, bei anderen war es wirklich kaputt, das muss ich erst reparieren. Aber was macht man, wenn man heute was reparieren will und keine Anleitung hat? Ihr seid Leidensgenossen. YouTube. Da tippt man das Ding ein, was da steht. Und dann gibt's da Leute, die bauen dir 10 Minuten lang das Ding auseinander. Zeigen dir die Innereien und bauen es dann wieder zusammen. Und zum Abschluss laden die einmal durch und schießen. Und du denkst, cool, ist das einfach. Mach nie den Fehler, die Kommentare drunter zu lesen. Ich hab's gemacht und mir nicht zu Herzen genommen. Also es gab eine Maschine, die war so cool, die konnte man wie eine Handtasche tragen. Und wenn man dann... Also die war dann so zusammengefaltet, man hat nicht gesehen, dass es eine Pistole ist. Und dann musste man nur mit dem Daumen einmal auf so einen Knopf drücken und dann ist das Ding auseinandergefaltet, man konnte es hochnehmen und schießen. Total cool. Also für die Männer. Ja, für die Frauen denken immer. Also auf jeden Fall, nun ging dieses Ding nicht so richtig, ich wusste auch nicht, wie es funktioniert. Also, was mache ich? YouTube. Denke, oh cool, das sieht einfach aus. Und dann habe ich da drunter gelesen und da gab's, also ich weiß nicht, so 5 Anmerkungen vielleicht. Die erste war, hey, sieht super cool aus, ich hab's gemacht, hat nicht geklappt. Der zweite, oh ja, ist klasse, danke, dass du es gemacht hast, aber nach einer Stunde habe ich den Nerv aufgegeben. Der nächste, hey, total super, aber wieso muss ich das Ding 5-mal auf- und zuschrauben? Und ich dachte, sind die alle bescheuert oder was? Aber habt ihr das gemacht? Die Pistole konnte ich euch heute nicht mitbringen. So viele Kisten hatte ich nicht mit den verschiedenen Schrauben und Einzelteilen. Aber warum erzähle ich das alles? Weil es mir diesen Winter ganz genauso ging. Bei mir hat sich das am Ende so festgemacht, beim Thema Gebet. Gebet ist ja auch eine Waffe, die kann was bewirken, richtig? Kann das auch, wenn man... Ich tue es mal weg, ich lenk mich selber ab. Also, Gebet hat mich total frustriert diesen Winter, war einer dieser Lebensbereiche. Wir haben in unserer Gemeinde für 12 Bekehrungen gebetet letztes Jahr. Ist total einfach. Wie viele Monate hat man im Mar? 12. Dachte ich, das ist einfach, das muss sogar Gott verstehen. Wir wollen eine Bekehrung im Monat. Ist doch irgendwie klare Ansage, oder? Und nach einem Jahr haben wir nur 6 gehabt. Da war ich sowas von frustriert und habe gedacht, irgendwie, das klappt nicht. Irgendwie, das ist doof. Und dann kommen so fromme Sprüche wie, aber immerhin 6. Oder die anderen 6 kommen noch oder so. Das hat mir, ich muss immer noch einen Knopf aufmachen, wenn Leute sowas gesagt haben. Ich habe für 12 gebetet und wir haben nur 6 bekommen. Da stimmt was nicht. Ist nicht in Ordnung. Gott, das gefällt mir nicht. Und das hat sich bei mir so durchgezogen. Und ich bin dann an einen Punkt gekommen, dass ich im Grunde genommen das Gleiche nochmal gemacht habe wie die mit den Nerf-Pistolen. Was macht man, wenn man was nicht versteht, wenn es nicht so funktioniert? Im christlichen Bereich. Ich hoffe, ihr guckt nicht nur YouTube-Anleitungen an für... Also da gibt's ja dann diverse Bücher über Gebet und es gibt die Bibel. Und ich bin, zuerst habe ich so diverse Bücher angeguckt, habe die gelesen, ja, war alles nicht so. Und irgendwann habe ich gesagt, ich habe die Nase so voll, habe das alles weggewischt und habe gesagt, so Gott, ich gebe dir nochmal eine Chance. Ich fange nochmal neu an beim Lukas-Evangelium, vorne anzufangen, keine Sekundärliteratur, sondern nur das. Und zeig du mir bitte nochmal so, wie du dir es gedacht hast mit Gebet. Das war total inspirierend. Ich habe kapitelweise jeden Vers rausgeschrieben, der über zum Thema Gebet da war. Und ich habe im ersten Kapitel gemerkt, meine Definition von Gebet, die ist viel zu eingeschränkt. Gebet dachte ich, ja, ich rede mit Gott. Im ersten Kapitel bei Lukas merkte ich schon, ja, wie ist denn das, wenn Gott zu mir spricht? Ist das auch noch Gebet? Und was ist, wenn ein Engel benutzt? Ist das Gebet? Und ich habe Kapitel für Kapitel euch gemerkt, meine Definition von Gebet, ich muss das irgendwie nochmal, und es wurde immer breiter und immer spannender. Und ich habe euch mal so ein paar Sachen mitgebracht, die mich so in den letzten Wochen und Monaten begleitet haben. In Bruchmühlen gab es da eine ganze Predigtreihe zu. Ich habe heute einfach nur so ein paar Schlaglichter rausgenommen, die mich beeindruckt und begeistert haben und hoffe, dass Gott euch auch so ein bisschen kitzelt hier und da. Es gab so eine Situation in meiner Depri-Phase, da hatten wir so ein Konzert von einem Mann, der ziemlich bekannt ist, und Vortragsabend, hier Waldemar Grab, da dieser Showpianist da auf der MS Deutschland, ist jetzt nicht so mein Ding gewesen, aber Leute aus der Gemeinde wollten das, haben das selber organisiert und gesagt, super, mache ich. Und dann bin ich die Woche vorher rumgegangen in der Nachbarschaft der Gemeinde, habe ein paar Flyer verteilt und während ich gebetet habe, so ganz inbrünstig, wie man das als Pastor macht, Herr, ich wünsche mir 10 Leute, die über dieses Konzert in Kontakt mit uns kommen. Und Jesus, ich erwarte jetzt das. Und während ich bete und mich so reinsteigere, merke ich so, Gott, also ich finde, du solltest langsam mal so barmherzig sein wie ich. Also ich wünsche mir 10 Leute, dass die hier berührt werden. 10 Leute, wäre das nicht was? Und ich habe versucht, Gott barmherzig zu machen. Und je länger ich da spazieren gehe, denke ich, irgendwas stimmt da nicht. Und dann habe ich den Eindruck, dass Gott sagt, weißt du was, René, ich wünsche mir das auch. An mir liegt's nicht. Ich hab diese Runde sofort abgebrochen. Die Sachen bin umgedreht und dachte, interessant. Also Gott muss ich anscheinend nicht barmherzig stimmen. Und als ich mein Gebetsleben reflektiert habe, habe ich gemerkt, dass ich das in ganz vielen Bereichen so mache. Seit Jahren schicken wir einen monatlichen Gebetsbrief, haben es geschickt, bis die dunkle Zeit im Winter kam, seitdem nicht mehr. Warum? Weil ich dachte, naja, wenn ich bete, hört Gott das, aber wenn 100 Leute beten, dann... Aha. Merkt ihr, was der Gedanke dahinter ist? Die Vorstellung ist, Gott steht hier und sagt, ach ja, René, ey, das ist eine tolle Vorstellung, ist klasse. Betest du alleine? Ach nee, dann. Also wenn du noch 100 Leute holst, dann. Das war meine Vorstellung. Nicht reflektiert, aber ich dachte, Leute, ey, wenn wir zu 100 Leuten beten, dass das und das passiert, ey, das wäre doch toll. Ich habe jahrelang monatlichen Gebetsbrief geschrieben. Nicht reflektiert, aber doch, irgendwie war das so ein bisschen Gott sitzt hier und, also, 100 Leute, hört mir auf, Leute, ey, ich geb's euch, alles gut, komm, ist gut, ich geb's euch. Das war so ein bisschen das Bild bei mir. Kennt ihr das? Es mag auch biblische Geschichten geben, die das nahelegen. Das will ich jetzt gar nicht bestreiten. Aber in dem Fall hat Gott mich so überführt und gesagt, du meinst also, du musst mich barmherzig machen mit deinen Gebeten. Du meinst, du musst mich überzeugen, dass ich ein bisschen besser werde für euch. Oder ist Gott nicht schon gut? Hat er nicht das Beste für uns oder euch? Und dann ist mir aufgefallen, dass es ja ganz viele Dinge gibt, die es eigentlich schon immer gibt. Nur wir wussten bislang noch gar nicht, wie wir uns da einklinken sollen. In vielen Bereichen unseres Lebens leben wir das, ohne es zu reflektieren. Ihr alle nutzt gerade Schwerkraft. Ihr habt euch hingesetzt, ohne euch anzuschnallen. Warum? Weil ihr wisst, Schwerkraft funktioniert, richtig? Ja, wir alle nutzen das. Und wissen, es funktioniert. Und manchmal denken wir, wenn wir um Wunder beten, dass Gott die Gesetzmäßigkeiten irgendwie einmal außer Kraft setzt. Zumindest war das bei mir so, bis zu diesem Winter, dass ich immer gedacht habe, also ein Wunder ist ein außer Kraft setzen der Gesetzmäßigkeiten. Da ist jemand krank, das ist normal. Gott, könntest du einmal diese Gesetzmäßigkeiten durchbrechen und Wunder tun, dass er gesund wird? Das war mein Denken. Könnte es sein, dass es genau andersrum ist. Zurück zum Beispiel Schwerkraft. Jetzt nutzt ihr sie alle und wir wissen auch alle, dass es gut ist. Richtig? Es gibt aber auch Situationen, in denen wir wissen, diese Gesetzmäßigkeit kann relativ tödlich ausgehen. Ja, wenn ich zum Beispiel aus dem Flugzeug springe und nicht die passenden Werkzeuge auf dem Hintern geschnallt habe, dann habe ich ein Problem. Das wissen alle. Da würde ich jedem empfehlen, weißt du was? Ha, also ich kenne ein paar Gesetzmäßigkeiten, du solltest hier stehen bleiben. Könnte es sein, dass Gott durch Gesetzmäßigkeiten wirken will, auch die Wunder? Wenn Gott Wunder tut, dass er innerhalb der Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Ein anderes Beispiel, Elektrizität. Kann das tödlich sein? Für ein paar. Ist es nützlich? Ja. Und wenn wir jetzt auf einmal keine Elektrizität mehr hätten, von heute auf morgen, wäre es auch tödlich für ganz viele von uns. Keine Ampeln funktionieren mehr. Internet geht nicht mehr, das ist tödlich für viele Schüler. Innerhalb kürzester Zeit hätten wir ganz viele Todesfälle. Mit beidem. Trotzdem haben wir immer wieder Unfälle auch mit Stromschlägen. Hat Gott die Elektrizität vor 300 Jahren erfunden? Nee, das gibt schon ein bisschen länger. Also ich will jetzt keinen Streit vom Zaun brechen, wie lang die Welt, wie alt die Welt ist, aber wahrscheinlich gibt's das schon immer. Und wir haben nur im Laufe der Zeit gelernt, uns einzuklinken und es uns nutzbar zu machen. Also Gott funktioniert und wirkt durch die Gesetzmäßigkeiten und wir müssen irgendwie so Schritte weiterkommen und sagen, Gott, könntest du uns ein bisschen mehr Erkenntnis geben? Ich weiß, ich bin heilenblöd und ich brauche hier Offenbarung für dich, wie ich das nutzen kann. Wenn das in der Naturwissenschaft so ist, könnte es denn auch sein, das war dann meine nächste Frage, ob das im Geistlichen auch so ist. Nicht nur bei Elektrizität, sondern vielleicht auch so in meinem Geistlichen, in meinem Gebetsleben, in meinen Erwartungen, in meiner Heiligung, in all den anderen Sachen. Und ich habe so eine ganz neue Offenheit gewonnen und ich gebe es zu, aus einer Krise heraus, mich nochmal so neu auf eine Entdeckungsreise zu machen. Gott, hier bin ich, ich habe eigentlich keine Ahnung und wenn ich ehrlich bin, habe ich viele Dinge in meinem Leben, in meiner Frömmigkeit von jemand anders übernommen. Das habe ich nicht reflektiert, aber eigentlich steht in meiner Gebetsform der Name von meiner Oma drauf. Und ich habe irgendwo mal was gehört und dachte, das ist cool und praktiziere das und merke, naja, also da fehlt aber eine Abdeckung und so ganz schönes Rauni. Das ist wie so ein Paket Nerfpistolen, gebraucht. Eine ganze Menge, die ich übernommen habe, aber noch nicht meins sind. Und ich brauche irgendwie nochmal Erkenntnis. Ich brauche nochmal, Gott, ich brauche nochmal neuen Input von dir. Und das ist auch einer der Sachen, die ich euch auch nochmal wünsche. Ich finde das total schön, dass wir als Gemeinden so unterwegs sein können. Wenn wir uns die Offenheit bewahren, sagen, ich bin Schüler, ich muss lernen, ich will neue Offenbarung haben. Gott, ich will neue Offenbarung. Ich brauche das. Ich weiß noch nicht alles. Vielleicht können das manche nicht sagen hier, aber ich wünsche es dir. Ich weiß noch nicht alles. Ich will mehr. Und Gott, kannst du mir das bitte sagen? Vor zwei Wochen war der Matthias Müller da. Den Mann höre ich immer gerne predigen. Ich finde den irgendwie cool. Der hat dieses Beispiel mit dem Luftballon gemacht. Erinnert ihr euch dran? Total cool. Ist mir noch nachgegangen. Ist letzte Woche auch in die Predigt eingeflossen. Bei uns. Und es ist ja interessant, wenn wir das nochmal reflektieren, das, was er da mit dem Luftballon gemacht hat. Und wir sagen, Gott, könntest du mich nochmal ganz neu lehren? Auf einmal fällt uns auf, dass die Bergpredigt ja voll ist von, ihr Lieben, nur wenn ihr eine aufgeräumte Seele habt, könnt ihr Gottes Reich erleben. Die Seligpreisung. Also, war nur so eine kleine Nebenbemerkung, die mir diese Woche gekommen ist. Jesus hat so viele Sachen gesagt, von denen ich schon mal gute Predigten gehört habe und dachte, alles klar, habe ich verstanden, ist gut. Ich merke aber gar nicht, dass meine Auslegung, die ich da gehört habe, im Grunde genommen so eine beschriftete Nerfgang ist von jemand anders. Irgendwie eingeengt, ist nicht meins, das ist noch nicht komplett übernommen. Und mir fehlen viele Zugänge. Mir fehlen die richtige Freude dran, weil das immer von jemand anders übernommen ist. Ihr Lieben, ein Punkt. Ich wünsche mir, dass ihr eine neue Offenheit gewinnt, dass Gott euch nochmal lehren darf. Dass Gott euch auch die Dinge, die ihr schon lange wisst, vielleicht nochmal neu offenbaren darf. Ist das ein Punkt? Das ist ein Punkt und dafür bete ich gerade mal. Jesus, wir brauchen dich als Lehrer, wir brauchen dich als vollmächtigen Lehrer, als der, der immer wieder so unsere Seele berührt. Bewahre uns davor, dass wir im Geistlichen irgendwie günstiges Zeug von irgendjemand anders bekommen, vorgekaut womöglich, in seiner Situation nutzbar, aber in unserer irgendwie nur halb kompatibel. Bewahre uns davor, zu denken, wir wüssten schon alles. Jesus, führ uns so hinein in so eine neue Offenheit. Setz uns neue Brillen auf. Lass uns nochmal neu lernen und verstehen. Wie kann Gemeinde funktionieren? Vielleicht gibt's hier neue Besucher. Wie kann Gemeinde wirklich meine Seele, meine Frömmigkeit, meine Beziehung, meine Persönlichkeit nochmal neu auf den Kopf stellen? Wie kann göttliche Offenbarung und Macht nochmal mein Leben qualitativ aufwerten? Großer Gott, hier bin ich, füll du die leeren Hände. Und ich segne euch als Gemeinde, und zwar jeden Einzelnen, auch die Besucher, mit einer neuen Offenheit, mit einem neuen Wunsch, Herr, füll mich neu. Zeig mir neue Aspekte deiner Schönheit und Größe. Amen. 2. Petrus 1, Vers 3, das ist so ein Schlüsselsatz für mich geworden. Ja, so ist es. Gott in seiner Macht hat euch alles geschenkt, was wir zu einem Leben in wahrer Frömmigkeit brauchen. Wie viele Seminare brauchen wir noch, dass wir es haben? Wie viele haben wir schon? Wir haben alles. Wir haben alles. Wir brauchen also auch nicht mehr nachjagen, so nach dem Motto, ja, jetzt habe ich so eine neue Offenheit und ich will von Gott lernen, wo sind die nächsten Seminare? Hannover, Bremen, Madrid, egal, ich gehe überall hin. Das wäre Aktivismus. Das ist auch nicht. Denn wir haben alles, was wir brauchen. Ist das mal eine schöne Botschaft? Wenn ich ein Haus baue und weiß, ich habe schon alles, das fühlt sich gut an. Oder ein Bad oder was auch immer. Ja. Und während meiner Krise zum Thema Gebet bin ich über diese Stellen gestoßen im Johannesevangelium, in der Jesus sich versprochen hat. Wer eine Bibel hat, der kann die gerne mal aufschlagen. Johannes Kapitel 14. Jetzt fragt ihr, warum macht ihr das nicht hier auf PowerPoint, ne? Sind doch so schöne Bildschirme hier. Ich sag euch was, ich quäl mich nicht 2 Stunden vor so einem scheiß Computer, damit ihr mit leeren Händen hier hinkommt. Wenn ihr was lesen wollt, nehmt eure eigene Bibel mit. So, jetzt habe ich es mal gegeben. Okay, alle, die jetzt nur hören müssen, hört mal genau zu. Das war ein bisschen frech eben. War nicht ernst gemeint. Nicht ganz ernst. Nicht nur ernst gemeint. Also, eine Stelle, in der Jesus sich verspricht. Johannes Kapitel 14. Ich brauche jetzt 4 Leute, die mit unterschiedlichen Ohren oder auf unterschiedliche Sachen hören. Erster, was ist die Bedingung? Also was ist die Voraussetzung? Wer macht das? Nummer 1, was ist die Voraussetzung? Leute, muss ich einen Freiwilligen wählen oder? Also bei uns machen die Leute mit, alles gut, dann lassen wir es halt. Also, hast du dich gemeldet? Danke. Ja! Yeah. Ich sag's doch, ohne Frauen wären wir verloren, ihr Männer. Also, was ist die Voraussetzung? Zweitens, was ist der Inhalt? Worum geht's? Was sollen wir tun? Zweitens, wer macht das? Irina. Ich sag euch, ihr Männer, ohne Frauen wären wir verloren. Ist das jetzt genug oder? Ich hab noch 2. Wenn sich jetzt keine Männer melden, muss ich noch aggressiver werden. Also, drittens, was ist Gottes Antwort? Drittens? Danke. Und viertens, Grund oder Ziel? Also, was am Ende rauskommt. Viertens, wer macht das? Peter. Ja. Also man kann schon manipulieren, ne? Also habe ich mal gehört irgendwo. Okay, also eine Stelle, in der sich Jesus verspricht. Johannes 14, Vers 13. Wenn, Bedingung, ne? Wenn ihr dann in meinem Namen unter Berufung auf mich um irgendetwas bittet, werde ich es tun. So wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar werden. Ja, wenn ihr mich um etwas bittet und euch dabei auf mich beruft, werde ich eure Bitte erfüllen. Ich habe die Stelle gelesen und habe gedacht, ach, das kenne ich. Also ich rede und mache und tu. Und so, wenn ich richtig Fahrt aufgenommen habe, dann nehme ich manchmal den Mund auch ein bisschen voll. Ja, dann treffe ich Aussagen, von denen ich hinterher denke, ich hoffe, das hat er überhört. Da bist du in Fahrt und hinterher denkst du, hoffentlich ist das untergegangen irgendwo. Und dann lese ich weiter und entdecke das Gleiche nochmal und denke, also Jesus, also jetzt hättest du ein bisschen runterkommen können in der Zeit, jetzt sagst du das nochmal, also jetzt fange ich langsam an, das ernst zu nehmen. Johannes 15, Vers 7, hört mal zu, nochmal nach den vier Kriterien. Wenn ihr mit mir vereint bleibt und meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt. Und ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird ja dadurch sichtbar, dass ihr reiche Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Okay, Jesus, jetzt hast du schon ein zweites Mal gesagt, also jetzt musst du dir überlegen, ob du das schnell revidierst. Und dann liest du weiter und kommst keine 10 Verse später zu der nächsten Stelle. Darum gilt auch, alles, was ihr vom Vater in meinem Namen erbittet, unter Berufung auf mich, wird er euch geben. Und das Ganze nochmal, Kapitel 16, Vers 23. Amen, ich versichere euch, der Vater wird euch dann alles geben, worum ihr ihn bittet. Weil ihr es in meinem Namen tut und euch auf mich beruft. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet es bekommen, damit eure Freude vollkommen sei. Viermal das Gleiche in Variationen. Viermal. Birgit, deine Aufgabe war, was ist die Bedingung? Was waren die Bedingungen? Im Namen von Jesus beten. Es gibt noch, in der zweiten Stelle war noch eine andere Begründung. Kannst du noch? Alles gut. Genau. So, ich soll jetzt keinen hier auf die, das ist ein bisschen schwer, vier Stellen gleichzeitig. Aber wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch lebendig sind. Es gibt viele Worte, die sind in mir lebendig. Ich erinnere mich noch an die Klassenlehrer in der achten, an die Deutschlehrerin in der achten Klasse. Die hat mich mal rausgeschmissen, hat mir Worte hinterhergerufen. Das ist so lebendig, als hättest du das gestern gesagt. Du lachst, du kennst die nicht. Es gibt Worte, die sind in uns lebendig. Und Jesus sagt, das weiß ich, deswegen will ich, dass meine Worte in dir lebendig sind. Okay. Und die anderen waren sehr ähnlich, ne? Gingen alle in die gleiche Richtung. Okay. Zweitens. Was sollen wir sagen, tun, machen? Wer war zweitens nochmal? Irina. Ja? Und was sollen wir tun? Oder was können wir bei ihm tun? Bitten. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben, in der Guten Nachricht Übersetzung, beim ersten Text. Irgendwas, egal was ihr betet, was ihr wollt, in der zweiten Stelle, kennt ihr das, dass eure Gebete auch manchmal nur bedürfnisorientiert sind? Also ich bete ganz oft nur bedürfnisorientiert. Und Jesus sagt, hey, das ist bedürfnisorientiert, so langweilig. Guck doch mal, was deine Seele will. Was willst du denn? Ja, dann macht doch Gebet mehr Spaß, oder? Ja, also ich finde das cooler. Ihr nicht? Alles gut. Alles gut, da habe nur ich Spaß. Also, drittens, alles, was ihr bittet. Und viertens, alles, worum ihr bittet. Also, ich habe die Formulierung einfach mal rausgeschrieben. Also, noch deutlicher wird es. Kann es nicht sein, ne? Was sagt er? Alles, irgendetwas, was ihr wollt. Überlegt mal, was ihr wollt. Hört mal in die Seele rein. Was wollt ihr? Okay, drittens, was wird die Antwort sein? Wer war drittens? Ich werde es tun, ihr werdet es empfangen. Dreimal. Ihr bittet, egal was, nicht nur bedürfnisorientiert, und ihr werdet es bekommen. Es wird in Erfüllung gehen, ihr werdet es bekommen, er wird es euch geben und so weiter. Und jetzt viertens. Es gibt unterschiedliche Begründungen, also das Ziel am Ende. Peter, weißt du noch ein paar? Worum geht's am Anfang? Denn
Anfang geht's ja, wenn wir ihn sagen, Namen.
Genau.
Und das Ziel ist letztendlich, wir sind mit Gott verbunden und können mit ihm bitten, was wir wollen, in seinem Namen.
Genau. Und die Begründung? Denn dadurch wird der Vater verherrlicht. Das Ziel, warum wir all das tun, ist ein ganz klares. Hey, damit es dir ein bisschen besser geht. Dass die Leute denken, was bist du ein cooler Typ. Ist das das Ziel? Nee. Das Ziel ist ein viel größeres. Das Ziel ist viel, viel besser. Das Ziel ist nicht nur, dass René endlich mal ein ordentliches Auto fahren kann. Das Ziel ist, mit diesem Gott, da kannst du was erleben. Das ist doch viel cooler. Das ist doch viel größer als ich. Damit der Vater verherrlicht wird. Und ich finde die Formulierung so klasse. Ich führe das mal aus hier. Also das erste, damit die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Beim zweiten, denn dadurch erweist ihr euch als seine Jünger, weil ihr reiche Frucht bringt. Beim ersten, hey, damit Gott die Ehre kriegt. Beim zweiten auch, damit Gott die Ehre kriegt. Und, dass man Rückschlüsse ziehen kann und sagen, hey, also, wenn der Andreas betet, dann passiert immer was. Also, das ist ja ein cooler Gott. Und der Andreas, der hat irgendwie einen heißen Draht zu dem. Oder wer auch immer. Das ist der Einzige, den ich kenne noch mit Namen. Ja, also, bei der dritten Stelle, denn ihr seid dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen. Jetzt soll noch mal jemand sagen, Christsein ist langweilig und führt immer nur in die Demut. Christsein ist dazu da, damit er die Ehre bekommt und wir davon profitieren können. 15 Vers 16. Ich lese es lieber noch. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. Das ist unsere Bestimmung. Wir sind dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Oh, das macht doch Spaß. Wir haben Apfelbaum im Garten, über den streiten wir uns seit Jahren, weil, warum streitet man sich über einen Apfelbaum? Wenn er keine Frucht bringt, ne? Der eine sagt, absägen. Der andere sagt, gib ihm noch ein Jahr. Ein Apfelbaum, der Spaß macht, der trägt Frucht. Am besten direkt in Apfelsaftflaschen abgefüllt, fällt das runter in die Kiste, ne? Aber nur ein Baum, der Frucht bringt, macht Spaß. Wir sind dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen. Und die letzte Stelle, die vierte. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet es bekommen. Und jetzt die Begründung. Damit eure Freude vollkommen und ungetrübt ist. Diese Woche hatten wir einen Alpha-Kurs. Es ging ums Thema Gebet. Wir saßen in der Kleingruppe am Ende. Also gibt's immer einen Impuls, einen leckeren Nachtisch. Ich weiß nicht, warum die Leute kommen, ob das wegen dem Impuls oder dem Nachtisch ist. Ist auch egal, sie sind ja da. Auf jeden Fall waren wir dann im Gespräch und dann reden wir über das Thema Gebet. Alles theoretisch. Und irgendwann komme ich auf die Idee, sag mal, also nur theoretisch ist langweilig. Komm, lass uns beten. Und dann alle... Okay, Leute, habt ihr irgendwas? Komm, wofür können wir beten? So, wofür betet man gerne, wenn es unpersönlich ist? Über Frieden in Syrien, richtig? Ist das richtig? Ja, ist richtig. Also keine, ja? Wofür kann man noch beten? dass der Trump irgendwann einen Herzinfarkt bekommt, dass er gerechter wird. Das ist alles okay. Aber das hat nichts mit unserem Leben zu tun. Also hier, jetzt. Leute, ich will jetzt keine Gebetsanliegen von deiner Oma, dessen Tante, deren Schwester hören. Ich will ein Gebetsanliegen von dir hören. Haben wir uns alle angeguckt. Dann sagt die Erste, ja, also ich habe da seit ein paar Monaten so Schmerzen in der Schulter und immer wenn ich den Arm, weiter geht's nicht. Also dann tut irgendwie weh. Und da hat man Gebetsanliegen. Haben wir gebetet, Marc war übrigens da. Marc, du bist noch da? Wir haben gebetet. Hat es Spaß gemacht? Ja. Und direkt nach dem Gebet haben wir gesagt, kannst du nochmal einen Arm heben? Und sagt, ja, also ist irgendwie besser. Und dann haben wir abgemacht, weißt du was? Gebet, Heilung ist immer Prozess, morgen früh. Weil sie hatte uns vorher erzählt, morgens ist der Schmerz am stärksten, wenn man so kalt ist und aufwacht. Morgen früh gucken wir nochmal. Und dann haben wir gemacht, weißt du was? Morgen guckst du mal, wie das geworden ist, und dann schreibst du uns eine E-Mail. 5.48 Uhr habe ich eine E-Mail bekommen. Betreff: Ich bin geheilt. Ja, ist das cool? Also für die erste Reihe ist cool. Wir sind ein Boot. Wir freuen uns an dem, was Gott so macht. Ist das nicht toll? Ich denke, das ist der Hammer. Ich gebe zu, ich habe in meinem Gebetsleben, genauso wie in diesem Koffer, noch viele ungeklärte Fragen. Also wenn sich jemand mit Nerfguns auskennt, du kannst mich gerne mal besuchen kommen. Ich habe da noch ein auseinandergenommenes Ding. Das nervt mich, wirklich. Ich habe auch in meinem Gebetsleben noch viele Fragen. Ich frage mich, warum sind es immer die unwichtigen Dinge, die sofort funktionieren? Sag ich mal ein bisschen frech. Ich sag mal, die Frau kann ruhig mit ihrer Schulter so weiterleben. Also die ist immer noch hübsch, die kann immer noch arbeiten. Alles gut. Warum werden nicht die wirklich Kranken geheilt? Sage ich als jemand, der letztes Jahr seine Mutter verloren hat. Ich habe noch eine Menge Fragen. So, da müssen wir nicht drüber streiten. Aber die Antworten, die ich bekommen habe, die machen Spaß. Die sind toll. Und eine Sache, die mir Mut gemacht hat, war letztes Jahr, hatte ich das bildlich bekommen von Gott in so einer Nachmittagaktion. Ich meine, ich hätte das schon mal erzählt. Habe ich euch erzählt, dass ich meinen Söhnen versprochen habe, einen Allianz-Arena-Rasen im Garten zu machen? Na, nee? Okay, ah super, dann. Also, wir haben Garten neu gemacht, Erde gesiebt, schippenweise gesiebt, ausgebracht, gerade gerecht, abgesperrt, eingesät und gesprenkelt. Für meine Jungs war das schrecklich. Der größte Teil des Sommers war der beste Teil des Hauses irgendwie abgesperrt. Aber ich habe bei der Stange gehalten, hey, wenn das fertig ist, das ist besser als der Rasen in der Allianz Arena, wo Bayern München spielt. Okay, damit habe ich sie gehabt. So, eines Donnerstags habe ich gedacht, jetzt ist es soweit. Habe die Einzäunung weggemacht, gemäht und dann durften sie spielen. Am Sonntag darauf bin ich von der Predigt nach Hause gekommen. Ich falle dann erstmal ins Koma, schlafe einen Moment und dann saß ich auf der Terrasse, habe meinen Jungs beim Spielen zugeguckt. Meine Frau hatte, während ich geschlafen hatte, ein nagelneues Planschbecken aufgebaut, also ganz neu, Wasser reingelassen, Wasser war noch ein bisschen kalt und ich saß auf der Terrasse, Kinder haben da gespielt, es war heiß und während ich da so die Augen langsam aufmache, sehe ich Wühlmäusegänge. Ganz frisch. Wenn jemand in der Partei der Grünen ist, du musst dir gerade mal die Ohren zuhalten oder du kommst uns besuchen und holst sie dir, das ist mir egal. Aber in mir ist so ein Zorn hochgekommen. Ich sag's euch, ich rede jetzt als Privatmann, nicht als Pastor. Ich bin in die Garage gegangen, denn ich hatte die Woche vorher den Rasenmäher getankt und habe extra einen Kanister mit Benzin geholt. Ich habe den Kanister mit Benzin geholt, habe den aufgeschraubt, habe in diese Löcher Benzin gegossen, habe das angezündet, habe gedacht, ich hab euch so gern, ich will euch, dass ihr es warm habt. Ich sag keine richtige Theologie hier. Ich weiß, alles gut. Ihr dürft euch die Mäuse auch holen. Oder und jetzt stand ich da, das brannte hier und da. Und während ich da stand, kamen meine Söhne und dachten, Papa. Und dann habe ich ein Mauseloch und einen Gang noch weiter hinten entdeckt. Und da dachte ich, wenn wir schon dabei sind, dann auch. Hab da was reingegossen. Jetzt, Wühlmäuse, die verbinden Loch A mit Loch B. Hier hat's gebrannt, da habe ich was reingegossen. Du hast auch in Physik aufgepasst. Hinterher wusste ich es auch wieder, dass der Lehrer da mal was gesagt hat. Ich habe was reingegossen und bevor ich mich versehen habe, habe ich einen brennenden Kanister in der Hand gehabt. Also, das war eine Rauchwolke. Sonntagsnachmittags. Panik. Die Worte, die ich benutzt habe, kann ich hier nicht wiederholen. Ich habe mich umgedreht und dachte, wo kriegst du das Ding weg? In die Hecke wollte ich es nicht schmeißen. Während ich das rumschleudert brennendes Benzin raus und mein ältester Sohn stand da. Der hat was da abbekommen, aber ist nichts geblieben. Also Heilung funktioniert heute noch. Also, aber ich habe mich umgedreht und da dachte ich, da ist ja Wasser. Da stand frischer Pool. Also habe ich den Kanister in den Pool geschmissen. Jetzt tut man nicht so oberwisserhaft. Ich weiß es auch, dass Benzin leichter ist als Wasser. Es hat nicht gelöscht, es hat gebrannt. Unser brandneues Swimmingpool hat gebrannt. Psst, und dann lief es raus. Was meine Frau geschrien hat, wiederhole ich auch nicht hier. Es war aber nicht allzu schmeichelhaft. Also Liebesgedicht hört sich anders an. Dann habe ich da nochmal reingegriffen und habe es weitergeschmissen. Und jetzt kommt der wirklich schmerzhafte Teil. In den Rasen, der besser war als die Allianz Arena. Also, das war nur eine Lehreinheit für meine Söhne, was mit Feuer alles Schönes passieren kann. Das war nicht für euch gedacht. Ich dachte, die 30 Euro muss ich in die Pädagogik und die Ausbildung meiner Söhne investieren. Also, erst hinterher kam die Idee. Nein, vergesst es. Also, auf jeden Fall, was ich an dem Tag gelernt habe, vergesst mal wieder alles, was ich habe ja auch Tiere lieb. Wir haben auch Hamster zu Hause. Alles gut. Ja, also, jetzt will ich mich wieder versöhnen. Also, was ich an dem Tag gelernt habe, war, mein Glaube, der muss nicht riesig sein. Denn bei meinem Glauben, ich brauche nur einen Funken. Jesus hat das mal anders ausgedrückt. Wenn ihr nur die Größe eines Senfkorns habt, könnt ihr zu diesem Berg sagen, steh auf und verschwinde im Meer. Oder ihr könnt zu diesem Baum sagen, verdurre. Wenn ihr die Größe eines Senfkorns habt. Ich sage dann mal anders. Wenn du nur einen Funken Glauben hast, kannst du eine Macht in Kraft setzen, die viel größer ist. Ob ein Benzinkanister da offen steht oder ein Tanklaster offen steht, ich brauche nicht mehr als einen Funken, richtig? Ihr Lieben, es kommt nicht auf eure Größe des Glaubens an. Wie oft hört man das? Ja, da ist auch was Wahres dran, aber ich glaube, das ist ein anderer Aspekt. Da ist auch was Wahres dran mit Glauben, aber und großen Glauben. Aber den Druck, als ich den verstanden habe, dass ich mir den nicht machen muss, es kommt nicht darauf an, wie super geistlich ich bin. Es kommt nur darauf an, habe ich einen Funken, der Gottes Kraft in Bewegung setzen kann. Und ich sage, ein Tanklaster, das sieht lustiger aus als ein Benzinkanister, der brennt. Und ich wünsche mir das immer und immer wieder. Weil Jesus hat sich hier viermal versprochen. Uns, wenn ihr in meinem Namen bittet, wollen wir Spaß am Glauben haben? Wer soll die Ehre bekommen? Jesus, wir sind hier und ich gebe es zu, ich habe einen Koffer voller Dinge, die ich übernommen habe. Einiges funktioniert, anderes nur ein bisschen und anderes gar nicht. Ich habe in meinem Glauben Dinge übernommen. Und ich brauche deine Hilfe. Und ich brauche deine Hilfe, deine Offenbarung, deine Größe, deine Weisheit, deinen Einblick in die Naturgesetze, auch in die geistlichen. Herr, mach es. Danke, dass Glauben Spaß machen darf, dass die Erfüllung der Gebete dir Ehre gibt und uns als deine Jünger erweist, dass wir reiche Frucht bringen. Und danke, dass wir nicht erst irgendwo auf eine bestimmte Schule müssen, um das zu lernen, sondern dass wir als deine Kinder kommen dürfen mit einem Funken Glauben. Danke für diese Gemeinde, danke für dein Werk in dieser Gemeinde und danke, dass da, wo heute nur ein Kanister brennt, bald viel mehr Wärme, Freude, Spaß kommt, weil es um deine Ehre geht, weil es um deine Größe geht. Danke, dass du ein guter Gott bist, der es gut mit uns meint, der uns weiterführt und es größere Weite geben will. Mit dir macht es Spaß. Amen.